Ich liebe diese jüdische Dynamik in diesem Lied. Auf der einen Seite die Trauer und die Schwere des Lebens und auf der anderen Seite plötzlich dieser fröhliche, lobende Charakter dieses Liedes. Und dieses Lied spiegelt so sehr die Geschichte wider, die wir heute gehört haben. Wir steigen ein in diese Geschichte und sehen eine trostlose Landschaft, aber auch eine trostlose Situation. Wir sehen eine Frau, Hagar, eine ägyptische Sklavin von einem berühmten, reichen, mesopotamischen Viehzüchter, der fern der Heimat sich eine Existenz und Reichtum aufgebaut hat. Wir sehen sie, wie sie in einer Wüstenlandschaft ist, an der einzigen Quelle Zuflucht sucht und hoffnungslos ihrer Zukunft entgegengeht. Und auf der anderen Seite dieser Schlussakkord, du bist ein Gott, der mich sieht. Trauer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Freude über die Erlösung. Darum wollen wir uns heute diesen Text noch einmal genauer anschauen und uns anschauen, was hat denn zu diesem Wandel in der Melodie dieser Geschichte geführt? Was hat denn dazu geführt, dass aus der Trauer und der Trostlosigkeit dieser Vers wurde, der tausende Jahre später nach wie vor uns diese Hoffnung weitergibt? Da ist ein Gott, der mich sieht. Und wir werden uns dabei die Punkte anschauen von der ansteckenden Wirkung der Sünde, der Macht des liebevollen Blickes und wie Gottes Blick uns befähigt, neue Wege zu gehen. Und wir steigen nochmal genauer ein in diese Geschichte und ich werde nur Auszüge davon auch als Bibelverse uns zeigen. Wir sehen, wie Hagar ein Opfer ihrer Umstände ist. Wir sehen, wie sie verzweifelt in der Wüste an einer Quelle Zuflucht sucht und eigentlich mit dem Gedanken weg ist, das will ich nicht mehr. Ich will raus. Ich will ein neues Leben. Ich will nicht mehr so leben wie bisher. Und sie ist in einer absolut aussichtslosen Situation. Sie ist schwanger, nicht verheiratet, eine entflohene Sklavin, kein soziales Paket, keine Unterstützung, nichts. Da ist nichts, was sie irgendwie auffangen könnte. Wahrscheinlich ist sie fern der Heimat, keine sozialen Kontakte, nichts. Und da ist sie an diesem Brunnen. Das Einzige, was sie da hat, ist wirklich nur Wasser. Sie hat keine Perspektive, denn sie weiß nicht, welche Karawane als nächstes an diese Quelle kommt. Wird es eine Sklavenkarawane sein? Und sie wird einfach nur als Sklavin weiterverkauft? Aber welche Hoffnung hat sie denn als entflohene Sklavin? Keine Perspektive. Und wenn man sich diese Situation anschaut, von außen anschaut, dann kann man unterschiedlich diese Situation bewerten. Der eine sagt ja, sie ist doch selber schuld. Warum schläft sie denn auch mit dem Ehemann einer anderen Frau? Ja gut, die Sarai hat sie vielleicht dazu genötigt, als Sklavin hat sie jetzt nicht so viel Auswahl gehabt, aber nachdem sie so ein bisschen Prestige hat und aufgestiegen ist, verhält sie sich völlig unverhältnismäßig ihrer Herrin gegenüber. Also eigentlich ist sie ja selbst schuld. Und auf der anderen Seite sieht das jemand und sagt, nein, die arme Hagar, die ist doch absolut das Opfer von zwei völlig unreifen Menschen. Die Art, wie Sarai und Abraham hier in dieser Geschichte mit ihr umgehen, das geht gar nicht. Und da ist sie, diese Arme, völlig hoffnungslos. Natürlich musste sie fliehen. Und beide Seiten haben ein Stück weit recht. Wir sehen, wie sie etwas macht, was in der Übersetzung wurde sehr deutlich, kulturell total normal war und gesetzlich geregelt. Wir wissen aus alten Gesetzesschriften der damaligen Zeit, dass das ganz klar geregelt war, dass eine Nebenfrau genommen werden konnte. Und was hier der Plan von Sarai war, war eine Leihmutterschaft. Was bei uns gesetzlich zum Beispiel verboten ist, war damals völlig normal und wurde so gehandhabt. Also hier ist nicht etwas, dass Sarai hat hier nicht eine große Sünde begangen, die kulturell absolut geächtet wurde, sondern sie hat etwas gemacht, was für den Kontext total normal war. Und die Forderung, die Sarai an sie stellt, war nicht irgendwie außen vor. Und doch merken wir, dass da etwas schief geht. Und wir sehen, dass hier ein ganz verworrenes Bild ist. Und wenn wir gucken, wer ist denn jetzt eigentlich schuld an der Situation, finden wir kein wirkliches Packende. Sondern wir sehen ein typisches Muster, was uns die Bibel immer wieder deutlich macht, wie Sünde in einem verworrenen Geflecht zusammenhängt und ansteckend ist auf die Leute, die damit in Berührung kommen. Wir sehen, wie Sarai zu Abraham kommt und ihm sagt, du, ich habe da eine Sklavin. Gott hat dir doch verheißen, ich bin kinderlos, du bist jetzt 86. Wenn Gott seine Verheißung jetzt erfüllt, muss das bald mal geschehen. Wir warten schon 10 Jahre auf diese Verheißung. 10 Jahre. 10 Jahre auf die Einlösung eines Versprechens zu warten, von der die Existenz abhängt, von der das Ansehen abhängt. Das ist etwas Schwieriges. Und für Sarai ist es noch viel, viel wichtiger. Denn sie ist diejenige, die ihrem Mann keine Kinder geben kann. In unserer Kultur ist es schon abgeflacht, aber in der damaligen Kultur, in dieser Kultur, in der Kultur in Tadschikistan zum Beispiel, ist das ein Scheidungsgrund gewesen. Christen haben uns tatsächlich in Gemeinden gefragt, du, wenn meine Frau keine Kinder kriegt, kann ich mich doch einfach so von ihr scheiden lassen, oder? Und wir, warte mal. Der Wert deiner Frau hängt nicht davon ab, ob sie Kinder kriegt oder nicht. Ihr habt einen Bund, ihr habt zueinander Ja gesagt. Das mussten wir ihnen zuerst einmal vermitteln. Aber für Sarai ist es ganz essentiell, ihr Wert hängt davon ab, ob sie ihrem Mann Kinder geben kann oder nicht. Darum geht sie hin und sagt, hier, ich kann dir keine Kinder geben, aber lass uns doch mal ein Workaround versuchen. Ihre Unsicherheit über ihren Wert, die Bedeutung des Ansehens, dass sie plötzlich angesehen wird als eine Frau, führt dazu, dass sie diesen Weg geht. Abraham macht in dieser ganzen Geschichte keine gute Figur. Nicht der Vater des Glaubens, kein guter Leiter. Er macht, was ihm gesagt wird. Wie so oft, wenn es wirklich hart wird, sehen wir diesen Charakter, diese Charakterschwäche bei Abraham. Und er macht es. Und daraus entsteht so eine verworrene Situation. Und wir sehen, er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und dann, als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Und hier steckt sich Hagar im Grunde bei dieser Krankheit an. Die Sünde, das, was wirklich Entzweiung bringt, ist eine Herzenshaltung. Sarai erhofft sich Ansehen durch das Kind von Hagar. Hagar bekommt plötzlich Ansehen, weil sie schwanger wird. Und sie spielt diese Karte aus. Sie stellt sich über ihre Herrin. Sie ist durch diese Schwangerschaft zur Nebenfrau geworden, also schon im Rang aufgestiegen. Aber sie spielt sich plötzlich auf. Eigentlich bin ich besser als du. Und so entsteht eine Dynamik, die verheerend ist. Weil das verletzt natürlich Sarai. Und Sarai reagiert und sagt, mir geschieht Unrecht. Es stimmt, ihr geschieht Unrecht. Aber dann fängt's wild an. Und du bist schuld. Du bist schuld, Abraham. Ich meine, wir Männer sind oft schuld an Sachen. Auch wenn wir es nicht wissen. Aber das ist wirklich weit hergeholt. Du bist, warte mal, ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Also merkt ihr, wie hier das Ansehen, dieses fehlende Ansehen, diese Verletztheit, das, was Sarah hier macht, ist nicht rational. Es ist eine tief verletzte, emotionale Antwort auf das, was sie gerade erfährt. Und kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Der Herr soll richten, er soll jetzt machen. Und Abraham, der Leiter, der er ist, sagt, mach, was du willst. Mach. Und Abraham durch seine Tatenlosigkeit wird mitschuldig an dieser Situation. Weil er diese Frau nicht zurechtweist, weil er keine Klärung herbeiführt, sondern er sie machen lässt. Er überlässt Hagar dem verletzten Herzen von Sarai. Und verletzte Menschen verletzen. Und wir sehen das in dieser Geschichte so deutlich, wie Sarai aus dieser Verletzung heraus Hagar verletzt. Sie lässt sie nämlich die niedrigsten Arbeiten machen. Für meine Söhne wäre das Klo putzen, Spülmaschine ausräumen, eigentlich jede Arbeit. Aber wahrscheinlich war es bei Sarai deutlich schlimmer. Sie hat sie wahrscheinlich wirklich die Tiere ausmisten lassen oder. Also wirklich erniedrigende Arbeit. Um sie denselben Schmerz spüren zu lassen, den sie gespürt hat. Und Hagar sagt, das will ich nicht mehr. Ich will raus. Und sie flieht. Sie ist so weit, dass sie sagt, ich fliehe lieber irgendwohin in die Perspektivlosigkeit, als in diesem Leben weiterzumachen. Und das ist die Macht der Sünde. Wüst ist das Land und die Städte sind leer. Das ist dieses Bild, was Hagar erlebt. Und wir vielleicht auch, wenn Sünde in unser Leben gekommen ist, durch andere Menschen. Das ist die Macht der Sünde, die Leben zerstört, die Leben aussaugt und vernichtet, indem noch nicht mal wir bewusst etwas machen, sondern es ist etwas an uns geschehen. Wir wurden verletzt und wir reagieren als Verletzte und verletzen andere. Und so entsteht ein Kreislauf, der immer wieder für neue Verletzungen sorgt und Menschen entstellt zurücklässt. Sünde hat diese lebenszerstörende Kraft. Und bevor wir uns weiter anschauen, wie wir damit umgehen, lass uns doch mal auf dich schauen und wo dich die ansteckende Kraft der Sünde erreicht hat. Vielleicht war es nichts Großartiges, vielleicht waren es Worte. Worte, die dir nachhängen, eine Verletzung. Und die haben dich tief gekränkt. Und weil du so gekränkt warst, willst du es heimzahlen und du entziehst dich in Beziehung. Du bist einfach nicht mehr verfügbar. Du erledigst deine Pflichten, aber du bist nicht mehr da. Vielleicht war es bei einer Mitarbeit. Du hast etwas gemacht und hast dein Herz hineingelegt und hast ein liebloses Feedback bekommen. Und jetzt sagst du, nee, ich arbeite nicht mehr mit. Ich bestrafe die anderen. Da entsteht etwas in dir. Aber die Person, die du eigentlich damit bestraft, bist du selbst. Denn du arbeitest nicht mit, um etwas zu leisten. Du arbeitest mit, weil du berufen bist, Reich Gottes zu bauen. Und du beraubst dich der Möglichkeit, Reich Gottes mit ihm zu bauen. Nur weil dich jemand verletzt hat. Und in dem Moment, in dem du dich dafür entscheidest, hat die andere Person vielleicht den Anstoß gegeben, aber du bist verantwortlich für deine Taten. Vielleicht ist es aber auch schwerwiegender. Vielleicht ist es Missbrauch, den du erfahren hast, durch Worte, weil Menschen um dich herum, denen du vertraut hast, jähzornig waren und immer wieder Grenzen überschritten haben. Und du hast dir geschworen, ich werde niemals so sein. Aber du hast andere Arten gefunden, um die Verletzung, die du hast, anderen zuzufügen. Vielleicht nicht durch Jähzorn, vielleicht durch Kälte, durch Abwesenheit. Vielleicht ist es etwas anderes, wie du diese Sünde, die in dein Leben gekommen ist, weiterreichst. Vielleicht hast du irgendwann mal gelernt, dass du Ansehen bekommst, wenn du brav und lieb bist. Wenn du nichts, bloß keine Wellen aufwirbeln. Und weil das so tief drin ist, machst du das auch. Du fällst nicht auf. Aber lebst dann an der Berufung vorbei, vielleicht auch etwas zu prägen. Oder jemandem zu widersprechen, der in sündhaftem Verhalten drin ist. Bloß nicht auffallen, bloß nichts machen. Die ansteckende Kraft der Sünde kann verheerende Folgen haben. In dem Lied wurde uns das beschrieben. Da sehen wir die verheerende Wirkung des Volkes Israel. Wie die Sünde eine von Einzelnen die ganze Nation durchdrungen hat, bis das Land wüst war. Und Gott sie aus dieser Gefangenschaft wieder rausreißen musste. So auch bei Hagar. Sie ist in der Wüste und ist geflohen. Die gute Nachricht und das Evangelium, was wir heute hören, ist, diese Macht muss nicht über uns herrschen. Diese Macht ist gebrochen worden und es gibt einen Ausweg. Denn Gott lässt sich erblicken. Er blickt uns an und sieht uns an. Er sieht uns wirklich. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El Roi. Das heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der mich gesehen hat. Also hier geschieht beides und das ist wichtig. Beide Facetten sind wichtig. Gott lässt sich blicken. Gott lässt sich blicken in dieser Dunkelheit dieser Frau, in der verzweifelsten Situation, in der man sich vorstellen könnte, eine Frau damals zu sein. Gott lässt sich blicken. Er ist nicht irgendwo weit weg, sondern er kommt durch den Engel des Herrn in ihre Situation hinein und er schaut sie an. Die Art, wie der Engel mit Hagar redet, macht deutlich, dass er ihre Situation sieht. Am Anfang stellt er ihr Fragen. Die Fragen dienen nicht dazu, weil Gott keine Ahnung hat. Er fragt sie, warum bist du hier? Natürlich weiß Gott, warum sie da ist. Genauso wie bei Adam und Eva im Garten fragt Gott nicht, Adam, wo bist du, weil er nicht wusste, wo der ist, weil das GPS-Signal nicht funktioniert hat und Adam plötzlich verschwunden war. Gott weiß, wo er ist, aber die Frage dient dazu, damit Hagar sich vergegenwärtigt, wo bin ich hier, warum bin ich eigentlich hier? Zur Selbstreflexion. Aber er geht tiefer, er spricht dann Worte der Verheißung über Hagar aus. Über das Kind, was sie in ihrem Leib trägt. Und er sagt, das und das wird mit deinem Sohn passieren. Und das macht dir deutlich, Gott sieht mich. Er sieht, dass ich mich danach sehne, eine Zukunft zu haben. Mein Sohn wird nicht irgendwer sein, er wird Ismael heißen. Auch eine ganz besondere Bedeutung. Er wird Nachkommen haben. Er wird selbstständig sein. Gott sieht sieht Hagar mit ihren Nöten. Er sieht Hagar mit ihren Zweifeln. Und das führt dazu, dass sie dahin kommt und diesen Gott, den sie nicht kennt, ihm einen Namen gibt. Denn hier steht El Rui, hier steht nicht der Gottesname. Jedes Mal, wenn Gott mit Abraham spricht, steht dort der Gottesname. Yahweh, der Ich Bin Da. Aber für Hagar, die Ägypterin, war der Gott, von dem Abraham sprach, Elohim, der allgemeine Begriff für Gott. Keine persönliche Beziehung, aber hier entsteht etwas. Sie gibt ihm einen Namen, sie versucht ihn zu beschreiben, sie versucht ihn zu greifen und sagt, der Gott, das, was mir gerade passiert ist, das ist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Gott, der da ist, ein Gott, der mich erblickt, der nicht wegschaut von Leid, der nicht meine Schwäche ablehnt, sondern der hinsieht. Und ein Gott, der meine Zukunft sieht. Der Engel des Herrn fügt hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen und den sollst du Ismael. Gott hat gehört. Du, Hagar, die Schreie die du auf dem Weg bis zur Quelle geführt hast, die Klagegebete. Gott hat gehört. Und dein Sohn wird der lebende Beweis sein, dass Gott dein Schreien gehört hat. Und du, mit ihm wird deine Geschichte nicht enden. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm die Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein oder wild sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von allen Brüdern wohnen. Klingt jetzt nicht so als die beste Verheißung, aber es ist auch ein Zeichen der Stärke. Es ist ein Zeichen der Unabhängigkeit. Es ist ein Zeichen von jemandem, der sich nicht einschüchtern lässt. Der wird kein Opfer sein. Er gibt Zukunft. Und hier sehen wir etwas, was typisch ist für prophetische Worte. Prophetische Worte tragen nicht nur eine Botschaft mit, sie sagen nicht nur die Zukunft, sondern die Zukunft untermauert eine tiefer liegende Botschaft, nämlich die Botschaft, du bist gesehen, ich habe dich gehört und dein Sohn wird der Beweis dafür sein. Darum gib ihm den Namen, denn jedes Mal, wenn du ihn beim Namen rufst, sollst du daran erinnert werden, ich habe dich damals gehört und ich werde dich in Zukunft hören. Versteht ihr, dieser Blick ist viel tiefer. Gott sieht nicht nur ihre Situation, er sieht ihre Sehnsucht nach Anerkennung, ihre Sehnsucht nach Bestimmung, dadurch, dass sie nicht die letzte ihrer Generation ist, sondern ihr Ansehen liegt nicht mehr darin, dass sie nur noch Magd ist. Sie wird eine Dynastie gründen. Er wird Nachkommen haben. Sie wird jemand sein. Und so ist es auch bei uns. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er nicht nur deine Situation. Vielleicht kennst du das in Gebeten. Gott, du siehst ja. Das ist so eine Formulierung, die wir sagen. Du siehst ja. Und damit ersparen wir uns, Gott zu beschreiben, wie unsere Situation ist. So ein bisschen so eine Zeitsparer. Aber es hilft manchmal zu sagen, Gott, meine Situation ist ätzend. Und ich weiß, du weißt, wie sie ist. Ich erzähle es dir trotzdem. Einfach, um dir mein Herz hinzuhalten. Und wenn Gott antwortet und ein tröstendes Wort hat, dann greift es tiefer. Du siehst. Er sieht, wonach du dich wirklich sehnst. Und so wie Gott Hagar gesehen hat, in ihrer Trostlosigkeit, in ihren Sehnsüchten, so sieht er auch uns. Und ein Blick kann unterschiedliche Bedeutung haben. Blicke sind ein ganz intimer Beziehungsaufbau. Wenn ich jemanden lange in die Augen schaue, kann das bei fremden Personen sehr eigenartig werden. Bei meiner Frau nicht. Ich ärgere manchmal meine Söhne damit. Ich sitze da und schaue die einfach nur an. Und gerade unser Ältester, der sich seiner viel mehr bewusst ist, reagiert dann manchmal, warum guckst du mich an? Einfach nur, weil ich dich angucken will. Hör auf! Warum? Lass das! Und ich habe mir die Frage gestellt, was denkt er darüber, wenn ich ihn ansehe? Was denkst du, wenn Gott dich ansieht? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das gut für dich an, dass Gott dich ansieht? Weil wir kommen aus einer Prägung, wir haben ein Kinderlied, das das mit drin hatte. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, was du tust, was du sagst. Denn Gott, der Herr, schaut auf dich herab. Kein schönes Bild davon, dass Gott einen sieht, oder? Das löst Angst und Zweifel auf. Oh, bin ich denn gut genug? Unsere Biografie, unsere Erfahrung, unsere Theologie ist ganz stark davon geprägt. Und das wird darüber entscheiden, ob du dich darüber freust, dass Gott dich sieht oder nicht. Ich wurde mal in der Seelsorge gefragt, schließ mal die Augen und stell dir vor, du sitzt in deinem Kinderzimmer und spielst. Und die Tür geht auf, deine Mama oder dein Papa kommen rein. Wie ist Ihr Blick? Was ist das Erste, was Sie zu dir sagen? Und dieses Gefühl übertragen wir oft auf Gott. Meine Botschaft war damals: Räum auf. Das macht etwas mit einem. Wie ist es bei Gott und bei dir? Was denkst du, was Gott sieht, wenn er dich ansieht? Als er Hagar sieht, sieht er ihre Schuld, er sieht ihre Schwäche, er sieht die Sünde, er sieht ihren Hochmut gegenüber Sarah, er sieht das alles und trotzdem wendet er den Blick nicht ab. Wie viel mehr wird Gott seinen Blick bei uns nicht abwenden, weil er uns nicht mehr anschaut durch unsere, nicht nur uns sieht, sondern durch Jesus schaut er uns mit anderen Augen an. Im Hebräerbrief wird gesagt, er ist kein Hohepriester, der nicht mit unserer Schwachheit mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, nur war er ohne Sünde. Lasst uns alle also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, denn so können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Wir können zuversichtlich vor den Thron Gottes treten. Zuversichtlich vor ihn treten und uns ansehen lassen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Jesus uns rein gemacht hat. Nicht, weil wir keine Sünde haben, sondern weil wir nicht mehr davor Angst haben müssen, dass unsere Sünde unsere Zukunft bestimmt. Die Frage ist, ob wir dieser Sache vertrauen oder nicht. Weil wenn wir ihr nicht vertrauen, werden wir nicht vor den Thron Gottes kommen. Wir werden Stoßgebete abschicken, aber wirklich da sein werden wir nicht. In den Tagen des Gebets, dazu sage ich nachher noch mal mehr, haben wir Zeiten, wo ihr genau das machen könnt. Und das ist herausfordernd, sich mal unter den Blick Gottes zu stellen und Gott zu fragen: Gott, was siehst du, wenn du mein Leben ansiehst? Worüber bist du glücklich? Worüber freust du dich? Was ist kritisch? Aber diese Grundlage, die der Hebräerbriefschreiber hier beschreibt, ist die Grundlage, wie wir vor dem Blick des lebendigen Gottes überhaupt aushalten können. Dass wir uns ihm aussetzen können. Denn dieser Blick verändert unsere Identität. Er gibt uns wirkliches Ansehen. Er gibt uns Ansehen vor Gott. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund der Taten von Jesus. Wir brauchen uns nicht mehr für das Ansehen von anderen Menschen bemühen, sondern ich kann ich sein mit meinen Schwächen, weil ich erlöst bin durch meinen Gott. Ich kann ich sein. Ich brauche meine Sünde nicht mehr zu verstecken, sondern ich kann ich sein vor ihm. Und ich kann mutig vorwärts gehen. Denn selbst wenn ich versage, sein Ansehen werde ich niemals verlieren, weil ich mir sein Ansehen niemals verdient habe, sondern es mir frei geschenkt wurde. Gott blickt dich an und er sieht dich. Und ich möchte dir Mut machen, lass dich mal anschauen. Lass dich mal anschauen. Gott sagt dir: Lass dich mal anschauen, mein Kind. Halt mal still und lass dich mal anschauen, so wie du bist. Flieh nicht in die nächste Beschäftigung. Flieh nicht in die nächste Serie, in die sozialen Medien, sondern lass dich mal anschauen und schau mich an. Denn viel zu oft lassen wir nicht nur uns nicht anschauen, sondern wir schauen nicht zurück. Dabei haben wir es so nötig. Ich war bei einem Training von meinem mittleren Sohn und habe beobachtet, wie die Kids trainiert haben. Und Kinder brauchen den Blick ihrer Eltern. Und immer wieder, wenn die was gemacht haben, eine Übung gemacht haben, kam der Blick zu den Bänken. Hat Papa das gesehen? Hat er registriert, was ich gemacht habe? Und ich war so traurig, dass viele Eltern mit ihrem Handy saßen und die Kinder guckten. Und guckten dann runter. Und jetzt denkt ihr, ja, die Smartphones. Jetzt haben wir wieder was zum Schimpfen. Die Sachen haben sich nur verändert. Vielleicht wirst du nicht gesehen, weil andere zu beschäftigt sind. Gott ist es nicht. Er schaut hin. Gott ist niemals zu beschäftigt. Ich habe oft gedacht, ich darf meinen Vater zum Beispiel nicht stören, weil er so viel zu tun hat. Er hat auf 2 Arbeitsplätzen gearbeitet, ein Haus gebaut. Wenn der nach Hause kam, da war der kleine Johann nur anstrengend. Und das hat eine Botschaft in mir hinterlassen. Ich hatte gedacht, ich darf ihn nicht stören. Gott hat seinen Blick für dich. Der ist nicht abgelenkt mit dem Weltgeschehen. Der ist nicht überfordert mit der Ukraine und mit den anderen Sachen. Der kriegt das schon hin. Aber er sieht dich an. Und das beweist er durch seinen Sohn Jesus Christus. Du hast Ansehen vor Gott. Darum lass dich mal anschauen. Und wir enden damit, dass Gottes Blick Mut gibt, neue Wege zu gehen. Und das sehen wir in der Geschichte von Hagar sehr deutlich. Gott gibt ihr Mut, zurückzukehren. Denn er fängt das Gespräch mit ihr an, indem er sagt, geh zurück. Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Das ist das, was er will. Er will etwas wiederherstellen. Er will wieder etwas ganz machen. Er will sie nicht nur zurückschicken in eine schwierige Situation. Und bitte, eine Warnung hier. Das ist ein prophetisches Wort in eine bestimmte Situation, zu einer bestimmten Person. Ich würde nicht jedem empfehlen, in eine missbräuchliche Situation zurückzukehren. Nein. Es gibt Situationen, wo ich sehr deutlich sage, nein, nicht wieder zurück. Meine Tante lebte in einer Situation, wo mein Onkel sehr übergriffig war. Auf keinen Fall. Und mein Vater und mein Großvater haben gesagt, auf keinen Fall gehst du dahin zurück. Die Frage ist, welche Sünde größer ist, die wir uns aufladen. Wenn ein Mensch weiterhin misshandelt wird und kaputt geht oder nicht. Aber Gott wusste hier in dieser Situation, und vielleicht ist es ein Wort auch, was zu dir spricht. Deswegen, du musst das prüfen. Es ist kein Blankoscheck. Du musst einfach zurückkehren. Was Gott aber will, ist eine Klärung. Er will eine Versöhnung. Wie das vonstatten ging, das wissen wir nicht. Wir sehen hier diese Aufforderung. Wir sehen, wie Hagar sich gesehen weiß und weiß, mein Ansehen hängt nicht mehr davon ab, dass Hagar wusste, mein Ansehen hängt nicht mehr davon ab, was Sarai über mich sagt, was andere über mich sagen. Ich bin von Gott gesehen. Und dann sehen wir am Ende die Geschichte, Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt und er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Weil Abraham ihm den Namen gibt, heißt es, der Sohn wurde bei Abraham zur Welt gebracht. Sie ist nicht weiter weg, sie ist zurückgekehrt. An dieser Situation sehen wir, sie hatte den Mut zurückzukehren, obwohl sie durch ihre Flucht auch Ansehen verloren hatte. Gottes Blick kann deine Umstände verändern. Darum lass dich anschauen. Er kann dir Mut geben, neue Wege zu wagen, weil dein Ansehen nicht mehr von Menschen abhängt, sondern sie tief verankert ist. Und das ist ein langer Prozess. Das ist ein immer wieder sich aussetzen dieses Blickes. Echt zu sein erfordert ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein. Wer bin ich in Gottes Augen? Und das wird oft nur erzeugt, wenn wir wirklich in ihm verwurzelt sind. Wenn wir verstehen, dass diese Worte auch uns gelten. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich und geht in seiner Liebe über deine Fehler hinweg. Er jubelt über dich voller Begeisterung, heißt es in Zephania 3, Vers 17. Glaubst du das? Weil wenn du das glaubst, also wenn du dieser Botschaft wirklich vertraust, und zwar nicht aufgrund deiner Taten, ich wiederhole das, und das werden wir nachher nochmal feiern, die Zusage, die wir haben, ist aufgrund des Opfers von Jesus, aufgrund seines Leibes und aufgrund seines Blutes. Darin schmecken und sehen wir, dass er sich über uns freut. Und das gibt Mut, das gibt Hoffnung, Zuversicht, nach vorne zu gehen. Vielleicht auch Dinge anzugehen, die schwierig sind. Vielleicht auch Verletzungen anzugehen, bei denen du eigentlich nicht drangehen willst. Lass dich mal anschauen. Du brauchst keine Angst vor deinen Schwächen zu haben, sondern lass dich anschauen von Gott. Und das wollen wir gleich machen in dem Lied, was wir miteinander singen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Es ist ein Lied, wo wir uns dem Blick Gottes ausliefern. Und ich lade dich ein, dass du darin aber auch nachher im Abendmahl die Zeit nutzt, um dich von Gott anschauen zu lassen und dir von ihm durch Brot und durch den Kelch sagen zu lassen, wie er dich sieht. Nämlich, er sieht dich durch das Opfer von Jesus hindurch. Er sieht nicht deine Schuld, sondern er sieht, was in dir steckt und er sieht deine Zukunft. Er ist ein Gott, der dich sieht. Darum schau hin und lass dich mal anschauen. Amen.